Ja, dann ist es günstiger, das zu einer Schleife zu vereinen, wenn ich vor allen Dingen die eine Variable, die hier auf die hier Lesen zugegriffen wird, beziehungsweise Schreiben zugegriffen wird, auf die hier wird Lesen zugegriffen, später gleich auch wieder brauche. Ne? Weil dann, wenn ich da ein paar Mal durchlaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass das A00 nicht mehr im Cache drin ist und dann muss ich es hier wieder reinladen. Das gleiche gilt für CEJ. Gut, okay, Sie merken sich dann auch, je nachdem, ob man von der zeitlichen oder von der räumlichen Lokalität da profitiert bei diesen Maßnahmen. Okay, dann sind wir zum Cache-Blocking gekommen. Das sollen Sie dann auch in der Rechnerübung mal programmieren. Und wie sieht das aus? Also das ist beispielsweise eben wichtig für eine Matrix-Matrix-Multiplikation. Ne? Ich hätte jetzt Z ist gleich X mal Y und ich nehme natürlich wie immer an, also ich habe eine zahlenweise Ablage der Matrix im Speicher, so wie das üblich ist. Und hier sehen wir also sehen wir die ein normales Programm, was eben so eine solche Matrix-Matrix-Multiplikation macht. Üblicherweise brauche ich dazu drei Schleifen. Ne? Und hier laufe ich entlang den Zeilen und hier entlang den Spalten. Und in der dritten Zeile muss ich dann halt jeweils die einzelnen Elemente hier Zeile mal Spalte. Also das ist jetzt hier horizontal gezeigt, weil die Matrix eben dann hier vertikal abgelegt sein soll. Naja, und da muss ich dann halt hier das richtige Element mit der richtigen Spalte. Richtige Zahlenelement im richtigen Spaltenelement multiplizieren. Und dann halte ich erstmal hier das Zahlenelement fest und gehe dann die Spalte durch und summiere das Ganze dann eben auf. Ja, das sieht man auch nicht sofort. Ich habe hier drei Schleifen. Jede Schleife wird n-mal durchlaufen. Also die Schleifen sind ineinander verschachtelt. Folglicherweise werde ich hier unten n hoch 3 Durchläufe haben. Das heißt, ich brauche n hoch 3 Zugriffe auf z und y und n Quadrat Zugriffe auf x. Und ja, jetzt kann man versuchen, das Ganze so clever zu machen, dass ich die Bereiche von x und von z und y nicht immer nachladen muss, sondern dass ich einen Bereich, das heißt, ich schneide jetzt von dieser Matrix z und y, ach, gehen wir noch gleich aufs nächste Bildchen, von der Matrix z und y schneide ich im Prinzip so einen Block raus. Und bei der Multiplikation gehe ich entlang dieses Blocks. In der Hoffnung, dass ich dann immer diesen Block mehrfach verwenden kann und nicht ein paar Mal im Gegensatz zum Nicht-Blocking-Verfahren nachladen muss. Okay, das sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, weil wir hier jetzt insgesamt fünf Vorschleifen haben. Was ist jetzt unterschiedlich? Also schauen wir erstmal nochmal hier auf dieses Bildchen. Ne? Wir wandern hier also der Zeile entlang und hier dann den Spalten. Jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir die Zeile hier entlang wandern, versuchen wir hier so eine Submatrix, ja, aus Y da reinzuladen. Ja. Also in den Cache-Speicher zu laden. Und dann marschieren wir eben hier entlang, dass wir hier so einen bestimmten Block hernehmen, multiplizieren das da drauf, dann gehen wir da wieder weiter, multiplizieren das da drauf und so weiter und so fort. Dann gehen wir wieder nach vorne und multiplizieren das mit dem nächsten Spaltenabschnitt und schreiben das dann auch gleich immer in die richtige einen richtigen Bereich von Z rein. Ja. Und da ist dann also eben die Hoffnung, dass man diesen Ausschnitt sowohl von Y als auch von Z der Größe B, das ist dann unser Blocking-Faktor, möglichst häufig immer im Cache halten können. So, und das sehen wir also hier, also farblich markiert, das ist jetzt der Laufindex, KK, Y, und hier I. Und jetzt habe ich also hier diese fünf Schleifen. Und hier gehe ich jeweils immer einen Schritt, jetzt immer um die Schrittweite B entlang. Ne? Das heißt also, in der oberen Schleife, ich laufe natürlich bis zu N, aber immer da oben, wenn ich ankomme, springe ich um ein Stück B weiter. Das heißt also, erstmal will ich hier einen bestimmten Bereich in meinem Cache halten. Ja, das Gleiche, okay. Mache ich auch hier für die Spalten. Und dann komme ich zu dieser Schleife hier, die wir dann n-mal durchlaufen. Ja. Und dann bei der Schleife, gucken wir da mal, dieses Minimum ist einfach kk plus b minus 1, n ist einfach dazu da, dass ich nicht über die Matrixgrenze hinauslaufe, also B, falls das so gewählt ist, dass KK plus B entweder einen Wert größer N gibt und N ist ja die Gesamtlänge, Breite der Matrix, dann soll das halt entsprechend abgeschnitten werden. Ne? Okay, naja, und dann haben wir, dann laufen wir hier also insgesamt dann B mal entlang, ne? Und hier eben auch B mal entlang. Ne? Also das heißt, wenn wir einmal in diese Schleife angekommen sind am Anfang, dann gehen wir genau B-Schritte. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was dann da so passiert. Also beispielsweise jetzt für die Matrix, ich schreibe mal, wie machen wir das jetzt? Erstmal machen wir Licht. So, um jetzt nochmal ein bisschen anzudeuten. Also die äußere Schleife, die ist das KK, ne? Dann haben wir blau, dann grün haben wir nicht, dann nehmen wir jetzt mal gelb. Okay, also wir haben auf jeden Fall diese 1, 2, 3, 4, 5 Schleifen. Machen wir Schleife 1, ne? Das ist die da außen mit dem Laufindex KK. Die wird also insgesamt N durch B mal durchlaufen. Dann habe ich die zweite Schleife, da ist der Laufindex des JJ, auch die wird N durch B mal durchlaufen. Dann habe ich die dritte Schleife, das wäre jetzt die mit dem Index I und die wird eben genau N mal durchlaufen. Okay, dann habe ich die Schleife 4. Das wäre jetzt die mit dem K, Laufindex klein k. Und die wird genau B mal durchlaufen. Ja. Also NB mal, da habe ich gleich das Mal vergessen. B mal durchlaufen. Und die fünfte mit dem Laufindex J, auch die wird B mal durchlaufen. Also damit meine ich jetzt immer, wenn ich am Anfang mal hinkomme, ne, wie häufig laufe ich denn da jetzt durch. So, und jetzt kann man sich überlegen, jetzt schauen wir mal die Matrix X an, ne, auf die da immer dazugegriffen wird. Also hier an der Stelle. Und da greife ich zu auf die Indizes I und K. Und das bedeutet, ja, und beim Durchlaufen stelle ich aber fest, das ist von JJ, vom Index JJ überhaupt nicht betroffen. Ne? Das heißt also, der Index wird überhaupt nicht angesprochen. JJ wird nicht angesprochen. Das heißt, letztendlich ist das X, das steht an der Stelle, wo hilft jetzt hier, ne? Also an der vierten Stelle. Das heißt, es ist eigentlich die Schleife 1. Dann der Index interessiert eigentlich nicht jetzt für die Adressierung. Ne? Es geht jetzt um die Adressierung der einzelnen Indizes. Dann 3 und 4. Ne? Weil 3 hängt von dem ersten ab, aber vom zweiten. Das zweite schlägt allerdings dann erst wieder hier unten zu. Ja. Deswegen brauche ich das da nicht hinschreiben. Und wenn ich das jetzt aufaddiere, dann kriege ich genau, für das 1 kriege ich N durch B, dann für das 3 kriege ich N und für das 4 kriege ich B. Ja. Okay. Und dann, wenn ich das aufmultipliziere, ergibt es genau n². Das heißt also, ich habe n² Zugriffe auf die Indizes von x. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie das für die Matrizen z und y aussieht. Da sind alle fünf Schleifen davon betroffen. Das heißt also, Das ist, weil alle Indizes hier, die da angesprochen werden am Ende, ja, aber wenn man es schlecht sieht hier, die hängen alle von den anderen vier von den Indizes der vier Schleifen vorher ab. Deswegen muss ich die hier alle miteinander multiplizieren. Fünf, okay. Na, dann multiplizieren wir das doch mal fröhlich zusammen. Das ist n durch b. Bei 2 ist es n durch b. Bei 3 ist es n. Bei 4 ist es b. Und bei 5 ist es b. Und wenn Sie das zusammen multiplizieren, dann kommt da genau raus n hoch 3. Ja. Jetzt gilt aber, dass ja, in der inneren Schleife oder in der innersten Schleife werden Werte b mal verwendet. Das ist ja gerade die Idee, ne, dass ich durch diesen Blocking-Faktor die Werte b mal verwende, wenn ich sie schon in dieser, wenn ich sie schon im Cache habe. Und das führt dazu, dass ich dann letztendlich auf n hoch 3 durch b Zugriffe pro Matrix, jeweils für Matrix x, nicht x, sondern y und z komme. Okay, jo. So, also jetzt, jo.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, zerhackt man die Schleife im Prinzip so, dass die kleine Schleife dann komplett in den Cache passt.
Genau. Das, also die kleine Schleife, wenn du damit das Innerste meinst, ja. Okay. Genau. Die soll also insofern komplett in den Cache passen, dass der Datenausschnitt, den ich mir jetzt da immer anschaue, bei Z und Y, komplett in den Cache passt. Das ist der Trick dabei. Und ja, und damit kann ich also die Zugriffe für die Fehlzugriffe von 2n hoch 3 plus n Quadrat, so wie ich es im Nicht-Blocking-Fall habe, auf 2n hoch 3 durch b plus n Quadrat reduzieren. Für x ändert sich nichts, aber für z und y wird die Situation besser. Ja, und jetzt ist die Kunst, b so groß zu wählen, dass ich nach Möglichkeit eben die Anzahl der Zugriffe, die hintereinander stattfinden, auf diese Ausschnitte von y und z optimiere. Ne? Und dazu mal ein Ausschnitt aus dem Buch hier. Das ist die vorletzte Edition, Ausgabe von Computer Organization and Design. Also das Buch, was ich häufig für die Vorlesung hier verwende. An und für sich ein gutes Buch, aber manchmal ein bisschen nachlässig, ne, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt mal neu hereingenommen, also aus dem Buch herausgenommen und in die Vorlesung hereingenommen. Da sieht man also verschiedene Matrizengrößen. Mal ein Beispiel für eine Matrix-Matrix-Multiplikation von 32 mal 32, 160 mal 160, 480 mal 480 und 960 mal 969. Hier auf der Y-Achse aufgetragen die Gigaflops, die ich dann, also die Anzahl der Fließkomma-Operationen, die ich pro Sekunde da erzielen kann, multipliziert also mit 10 hoch 12, ne, wir haben Giga. Und hier für den Blockierungsfall. So, jetzt sehen wir hier bei 32 mal 32 ändert sich eigentlich nichts. Warum? Weil da sind wir eigentlich schon im besten aller Fälle. Die 32 mal 32 passen komplett für x, y und z kompletten Cache. Und ich kann immer auf dem Cache arbeiten und damit kriege ich die optimale Leistung raus. Wenn ich jetzt schon die 160 mal 160 Größe habe, bei der nächsten ist es schon so, dass diese drei Matrizen nicht mehr komplett in den Cache reinpassen und damit bin ich hier schon ein bisschen besser für den Blocking-Fall. Ja, und dann so richtig auszahlen tut sich das dann hier für die größte Größe der Matrix, nämlich 960 mal 960, wo ich dann doch fast 50% mehr, also doppelt so viel Leistung, fast doppelt so viel Leistung erziele für den Blockfall. Was ich ein bisschen schade finde, ne? Also an dem Buch, die Grafik ist schön, aber es steht leider nicht da, für welchen Blocking-Faktor das erzielt wurde. Und irgendwie geht auch nicht so richtig draus hervor. Diese Grafik fällt plötzlich dann da, ich bin jetzt vom Himmel, aber sie fällt dann da runter. Und es steht auch nicht da, für welche Maschinen. Ja, auf ein paar Seiten vorher wird Bezug genommen auf dieses Programm für die Matrix-Matrix-Multiplikation. Und da wurden schon Untersuchungen gemacht für die Intel Core i7 Sandy Bridge Mikroarchitektur. Das erkläre ich Ihnen dann noch nächste Woche, was das genau mit den Mikroarchitekturen da so auf sich hat. Ich vermute mal, dass es da auch dafür gedacht ist. Und so viel, also bei der Rechnerübung, die Sie teilnehmen, müssen Sie selber dann gar nicht so viel vermuten, sondern Sie sollen das dann eben selber mal auch ausprobieren, sonst programmieren und dann für verschiedene Blockgrößen B messen. Das ist zum Beispiel hier gemacht worden, in diesem Originalpapier von Lamm. Deswegen sieht es dann ein bisschen altertümlich vielleicht aus. Und es ist auch für verschiedene Matrizengrößen hier gemacht, jetzt gleich gemessen in Speicher, was das hier ausmacht. Und man sieht eben, je nachdem wie groß der Speicher ist, den man nutzen kann, oder der Cache, dass das alles so einen Badewannenverlauf hat. Ja, Moment, hier auf der X-Achse ist hier die Blockgröße aufgetragen. Jetzt als Bruch von der Bruch angegeben von der Cache-Größe. Also das heißt, die Blockgröße gibt hier gleich an, wie groß ist der Ausschnitt aus der Matrix, den man hierher nimmt, im Vergleich, also im Verhältnis zur gesamten Cache-Größe. Und entscheidend, also was ist jetzt die Botschaft, die man aus diesem Bildchen hier entnehmen soll, es gibt eben hier, das ist die Anzahl der Misses, die hier da aufgetragen ist, in Prozent, und es gibt eben hier so einen optimalen Faktor B. Ja. Und wenn dann die Blockgröße zu groß wird, dann nehmen Sie wieder zu viel von Ihrem Cache, nehmen Sie zu viel von der Matrix wieder in den Cache rein, was Sie nicht benötigen, und das wirkt sich dann wieder negativ auf die Zugriffsrate aus. Also es gibt hier nicht wie eine Parabel, aber so ein ähnlicher Verlauf, also so ein Minimum. Okay, und das sollen Sie dann selber auch mal messen. Gut, dass das Wissen von wie so ein Cache funktioniert und wie man das von der Software hier ausnutzen kann, sich lohnt. Das sieht man vor allen Dingen hier jetzt bei diesem Graph hier. Das vereint jetzt nochmal alle vier Maßnahmen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Also heute das Cache-Blocking und letzte Woche dann die anderen drei Dinge. Also Array-Merging, Schleifen-Vertauschen, Schleifen-Fusion. Das sind hier nochmal farblich dargestellt für verschiedene Benchmarks aus der Spec-Benchmark-Suite, also für verschiedene Beispiele davon. Farblich hier, also das mit dem, inwieweit ich statt ein Struct of Array lieber ein Array of Struct nehme. Oder hier, das war das mit dem Schleifen vertauschen. Und das hier mit der Schleifen, das Blaue ist also die Schleifenfusion und das Gelbe ist das Blocking. Und man sieht also, was hat es 1, hier ist genormt, das heißt, das ist die Leistung, was sie auch immer ist, in Gigaflop gemessen, dafür, wenn ich keine Verbesserung vornehme. Ne? Und jetzt zum Beispiel bei diesem Benchmark hier, wenn ich da Cache-Blocking mache, MAM, möglicherweise ist das schon irgendwo so Matrix-Matrix-Multiplikation dazukommen, werde ich also fast um den Faktor 1,5 besser. Auf die anderen Benchmark-Programme wirkt sich jetzt dieses Cache-Blocking nicht aus. Möglicherweise kommen da keine größeren Matrix-Matrix-Multiplikationen vor. Und man sieht also zum Beispiel für den Benchmark hier, ne, dass man doch allein durch das Schleifenvertauschen hat man eine Verbesserung von 2,5 erreicht. Und hier bei dem Benchmark hier, für also Struct of Arrays zu nehmen statt Array of Struct, und Schleifen vertauschen und Schleifenvereinigung, Schleifenfusion bringt eine Verbesserung um über einen Faktor 2,5. Ne? Also Sie sehen, da steckt einiges an Potenzial drin, wie man von der Software her aus bei geschickten Zugriffen sein Programm doch erheblich beschleunigen kann. Gut, also, ja gut, das machen wir dann doch nochmal. Feststellen, Eigenschaften der Datencache von der Intel-Plattform. Also, wenn Sie zum Beispiel mal selber auslesen möchten, für sich zu Hause, ne, was hat denn eigentlich mein Cache? Mein Prozessor alles für Kapazität beim Cache. Dann können Sie einfach dieses Programm hier nehmen, es liegt auch im Stud.on vor. Und ja, also das nutzt entsprechenden Systemaufruf und damit ist es dann eben möglich, Informationen über den Cache im System zu erhalten. Und dazu müssen Sie ein bisschen vom C aus Assembler-Programmierung machen. Können Sie es hinten noch lesen? In der letzten Reihe, ja. Ja. So sanftes Nicken, ja, ganz rechts hat. Sie können es auch lesen? Passt alles, wunderbar. Okay. Naja, gut, das kann wahrscheinlich nur noch hier vorne lesen, wegen der Farbe. Also das läuft hier eine Vorschleife von 1 bis 32. Und jetzt mache ich Folgendes, ich schreibe in bestimmte Register, das kann man ja also auch gleich von C aus machen, bestimmte Werte, zum Beispiel ins A-Register schreibe ich die 4 und ins C-Register schreibe ich jeweils die I und wenn ich da die, schreibe ich jeweils den Laufindex. Und wenn ich da eine 4 reinschreibe, ja, dann heißt es, ich will mit dem Systemaufruf, den ich jetzt nachher starten werde, da gleich mal Informationen von meinem Cache abrufen. Okay, dann kommt diese Anweisung hier anderen Asen. Das ist also jetzt tatsächlich eine Assembler-Anweisung. Ja, und die soll CPU ID-Instruction. Da rufe ich jetzt diesen Systemaufruf da auf und der erzeugt mir dann in bestimmte Register Ergebnisse. Da bin ich also genau EAX, EBX, ECX und EDX, das sind also die entsprechenden Register und in EAX und in ECX schreibe ich da was rein. Dann schauen wir mal dann nach unten. Gut, okay. Und da aus diesem Handbuch steht es auch nochmal drin, wenn der Link noch funktioniert, dann können Sie sich da auch dieses Intel-Manual, mehrere hundert Seiten stark, dick da mal anschauen. Und im Kapitel 2a, da auf der Seite steht, ist es beschrieben. Ja, was mache ich jetzt? Nachdem also der Aufruf da damit erfolgt ist, kann ich jetzt mal einen Cache-Typ abfragen. Und zwar, indem ich das Ganze, das Ergebnis, wieder ausmaskiere, das ist dann der Cache-Typ. Und wenn da 0 herauskommt, dann heißt es, ich bin am Ende von meiner Cache-Hierarchie. Ich laufe das Ganze durch diese Schleife da durch, diese Laufvariable i. Und da könnte ich jetzt, wenn es tatsächlich der Fall wäre, die läuft von 1 bis 32, ist ein bisschen übertrieben, ich habe das Programm auch woanders hergenommen, könnte ich 32 Cache-Hierarchiestufen durchlaufen. Das gibt es natürlich nicht. Ne? Aber sobald keine Hierarchiestufe mehr gefunden wird, dann gibt er hier für diesen Cache-Type, dann ist das komplett hier 0 und dann bricht das Programm ab. Ansonsten ja, ist es jetzt möglich, hier wieder Informationen aus dem A-Register da rauszuziehen und je nachdem, was Cache-Type hier, wenn ich da hier diese Maske 1F anlege, was dann da rauskommt, 1, 2, 3, ist es dann, gibt er mir Informationen, ob es ein Datencache ist, ein Instruktionscache oder ein Unified Cache, also der Daten und Instruktionen miteinander vereint. Ne? Okay, und dann kann ich hier nochmal, rufe ich nochmal, muss ich ein paar Bits wieder nach vorne verschieben. Um 5 Bits nach rechts heißt es, dann schiebe ich die letzten drei, maskiere ich die letzten drei Bits aus und dann kriege ich hier Informationen, um welche Cache-Ebene das sich handelt. Ja, und dann kann ich wieder weiterschieben und so weiter und dann bestimmte Bits abfragen und je nachdem bekomme ich dann weitere Informationen über dessen Größe und über dessen Typ. Okay, Größe steht dann hier unten, wie viele Mengen das es gibt und so weiter und so fort. Naja, und dann wird zum guter Letzt das Ganze hier nochmal ausgegeben. Hier mit dieser Printf-Anweisung. Na, dann machen wir das doch mal und schauen mal nach, was bei meiner Maschine denn da jetzt tatsächlich drin steckt. Dazu gehe ich jetzt mal bei Programmieren und so weiter. Das mache ich nicht unter Windows. Unter Windows mache ich meine Folien und so einfache Korrespondenz. Ja, ich habe dann da eine virtuelle Maschine drauf, da läuft das Ganze jetzt unter Ubuntu. Dann, Moment mal, das ist schon das Programm für die nächste Vorlesung. ein C1, da geht es dann nachher darum, wie man IEEE ausliest. Okay, ja, ich habe also da dieses Programm Cache Spec ist schon richtig. Genau, das ist also das Programm hier, ne? Nochmal genau, was ich Ihnen gerade eben schon gezeigt habe. Das habe ich schon übersetzt, dann lassen wir das doch mal laufen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Specker, okay, aha. Dann sieht man also, ich habe insgesamt 3 Ebenen, alles andere wäre überraschend gewesen. Bei meiner Cache-Hierarchie, bei meinem Intel-Prozessor. Und was haben wir? Level 1, das ist der Cache mit der Identifikationsnummer 0, ist ein Datencache. Der hat 64 Mengen und die Cache-Zahlengröße sind 64 Byte. Ja. Intern ist das nicht mehr weiter partitioniert. Ich habe einen achtfach assoziativen Cache und die gesamte Größe ist 32 Kilobyte. Das könnte ich jetzt also ausrechnen, wenn ich 64 Mengen habe. Achtfach assoziativ, das heißt, wie viele Einträge dann pro Menge bei achtfach assoziativ, wie viele Zahlen sind da drin? Wenn es achtfach assoziativ ist in einer Menge,
Ja, 8 mal 64 dann.
Genau, also 8, ne? Also sind es 8 Mengen. Und die dann mal 64 und 64 Mengen insgesamt und 64 mal 64 mal 8 sollte dann hoffentlich nach Adam Riese die 32 Kilobyte geben. Okay. Ja. Der wird nicht selbst, self-initializing, true. Das heißt also bei Prozesswechseln oder solchen Dingen, wenn ich den Cache das erste Mal aufrufe, dann initialisiert er sich selbst nach Hoffentlichkeit damit, dass alle Bits ungültig anzeigen. Vielleicht stoppt er auch Nullen rein, aber es sollte reichen, dass alle Einträge erstmal ungültig sind. Gut, dann habe ich nochmal einen Cache hier, sieht man. Ne? Was ist das? Aha. Ist auch, ja, die ID 1, der ist auch auf Ebene 1. Ah, ist jetzt ein Instruktionscache, das ist der Level 1 Cache, ne? Auf 64 Byte, genauso groß wie der Datencache. Dann haben wir hier einen Level 2 Cache. Mhm. Da sehen wir, der hat, das ist ein Unified Cache, also der Instruktionen und Daten miteinander vereint, hat insgesamt 512 Mengen, auch achtfach assoziativ, ist 256 Kilobyte groß und ja, ne, hat natürlich mehr Mengen, folglich ist er auch größer als der da oben. Genau, nachdem er genau 8-mal so viele Mengen hat, ne, 8-mal 64 ist günstigerweise 512. Dann ist er auch 8-mal größer. 8-mal 32 ist 256. Okay, und zu guter Letzt gibt es da also nochmal was. Nochmal ein Unified Cache. Das ist also Cache der Ebene 3. Das ist also der Cache, der über alle Kerne gemeinsam ist. Was jetzt noch nicht daraus hervorgeht, ist, dass das ein Cache, das Level 1 und Level 2 Cache jeweils private Caches für einen Kern sind. Ich habe 2 Kerne drauf, 2 physikalische Kerne und nochmal 2 logische. Also für die 2 physikalischen Kerne hier habe ich jeweils einen eigenen separaten L1 Cache, aufgeteilt Instruktionscache, Datencache und gemeinsam Unified Cache. Und dann diese Level 3 Cache ist auch nochmal ein Unified Cache. Ja, und der hat dann 4 Megabyte. Ne? Und der hat 16-fach Assoziativität. Okay, können ja gerne mal das Programm, steht in Stuttgart drin. Runterladen, einfach übersetzen mit dem GCC und dann ausprobieren, dann können Sie mal auslesen, was Ihr Cache für Größen hat. Ich habe nichts weiter angegeben. Einfach mit GCC übersetzen, sollte also funktionieren. Okay, gut, dann machen wir mal weiter hier im Text. Wo sind wir? Da sind wir. Nee, da sind wir noch nicht, aber bald. Hier sind wir noch im Kapitel 1. Gut, zum Schluss. Ach ja, gut, jetzt machen wir noch mal was nicht ganz unwichtig ist, diese Cache-Kohärenz. Wir haben ja das Problem, dass wir insbesondere beim Multiprozessorsystem oder beim Mehrkernsystem, ja, haben wir irgendwie, kann es ja passieren, dass ein Datum in den verschiedenen Caches der einzelnen Kerne gleichzeitig vorhanden ist oder der einzelnen Prozessoren. Ne? Und tja, was tun? Also das heißt, also wir haben ein Datum D beispielsweise im Arbeitsspeicher abgelegt und dieses Datum D im Arbeitsspeicher, ja, entspricht beispielsweise auch unserer Variablen D, die wir im Programm verwenden. Und ja, und jetzt gibt es davon, weil wir parallel arbeiten, gibt es davon diesem Eintrag zwei Kopien. Und zwar einmal in dem einen Cache und das andere mal in dem anderen Cache. Ne? Also beispielsweise folgende Situation. Ich hätte, jetzt mal auf den Kopf malen, wo ist denn dieses Bildchen da? Ja, ich dachte, ich brauche es nicht. Ja, ich hätte also aus dem Arbeitsspeicher, ja, das war die Variable D, ASP, Arbeitsspeicher. So, jetzt habe ich hier meinen Kern 1 oder Core 0 von mir aus und hier meinen Kern 1. So, und jetzt folgende Situation. Also das ist der Cache vom, es gibt jetzt mal hier noch einen Cache, ja, sein Datencache. Okay, und jetzt gibt es eine Kopie in beiden Caches, sowohl hier als auch hier. Da irgendwo gibt es eine Cache-Zeile, hier gibt es auch eine Cache-Zeile und in beiden Cache-Zeilen steht eine Kopie von D. Hm. Was ist, wenn jetzt der Core 1 dieses D beschreibt? Dann hat der unter Umständen ein Problem, weil der ja nicht den richtigen Wert hat, der hat den alten Wert. Und das dürfen wir natürlich nicht dulden. Da muss es also Maßnahmen geben, um hier eine Kohärenz herzustellen. Also es geht jetzt um die Cache-Kohärenz. Und dazu gibt es bestimmte Protokolle. Das eine sind die Verzeichnisprotokolle. Da gehe ich jetzt mal nur kurz drauf ein, weil die Interprozessoren nehmen eigentlich die lokalen, zumeist die lokalen Kontrolle. Wobei es gibt ja, stimmt nicht ganz, die Level 3 Caches zum Beispiel, die verwenden auch Verzeichnisprotokolle. Machen wir dann später, wenn wir Kapitel 2 im zweiten Teil machen und uns mal konkrete Prozessoren anschauen und dann versuchen zu erkennen, was haben diese Prozessoren denn in sich drin, was wir in den vorherigen Kapiteln gelernt haben. Okay, aber zumeist Level 1 und Level 2 Cache, die haben alle keine Verzeichnisprotokolle. Aber jetzt machen wir es erst einmal durch und der Vollständigkeit halber. Ja, da muss also Information über die Aufenthaltsorte von den Cache-Inhalten gesammelt werden. Und dazu gibt es eben auch lokale Cache-Controller und zentrale Cache-Controller. Ja. Und ja, die müssen sich da irgendwie austauschen. Ne? Also die wesentlichen Komponenten der zentrale und die lokalen Cache-Controller, Core 0 und Core 1, die haben also jeweils einen lokalen Cache-Controller. Und dazu gibt es dann nochmal als übergeordnete Instanz einen zentralen Cache-Controller, der zum Beispiel im Chipsatz verbaut werden kann. Verfahren, siehe Tafel, so jetzt habe ich es. Eigentlich wollte ich Ihnen das jetzt hier, um Zeit zu sparen, zeigen mit Hilfe dieses Bildchens, was insgesamt ein bisschen suboptimal ist, ne? Oder? Ah, okay. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als das doch nochmal hier anzudeuten. Also machen wir das schnell und aber trotzdem knackig. Also wir hätten jetzt hier zum Beispiel einen Kern P0, Prozessor 0 oder Kern 0, egal. Und so. Und P oder P1 habe ich ihn genannt. Naja, dann nenne ich ihn hier halt auch P1. Fangen wir bei 1 Zellen an. So, und das hier wäre jetzt gleich das Datum, ne, was der beschreiben möchte. Und zwar, also ich habe hier ein Datum und im ersten Schritt P1 will D schreiben. So, und dann gibt es hier unten das wäre jetzt der Hauptspeicher So, und da wäre hier beispielsweise das Verzeichnis. Das heißt, hier greift der zentrale Cache-Controller drauf zu. CC ist jetzt der Cache-Controller, ja. Und da vorne werden die Daten. Das sind also die Daten. Okay. Und da steht jetzt also irgendein Datum D an einer bestimmten ausgezeichneten Stelle. So, und also dieser Prozessor 1 will jetzt das D schreiben. Dazu macht er Folgendes. Er hat einen lokalen Cache-Controller. Das ist der hier, lokaler CC. Naja, dann fragt er den an. Im ersten Schritt sagt, will D schreiben. Das ist der erste Schritt. Okay, daraufhin sagt der lokale Cache-Controller, fragt den zweiten Cache-Controller, den zentralen Cache-Controller, Anfrage, darf ich? Das ist wirklich ein richtiges Protokoll, wie bei der Kommunikation, wie bei Kommunikationsprotokollen, wenn sich zwei Rechner da austauschen. Ne? Stellt also die Anfrage, darf ich? Naja, dann was macht der? Der schaut im dritten Kopie ungültig machen. Ah ja, genau, okay. Ja, der fragt dann im zweiten Schritt. Im zweiten Schritt fragt er den zentralen Cache-Controller, darf ich? Im dritten Schritt fragt der zentrale Cache-Controller beim Verzeichnis, bei seinem Verzeichnis nach. Dritter Schritt. Wer hat Kopie von D? Okay, die Situation soll so sein, dass P1 bereits einen Eintrag D in seinem Cache hat und P2 hat auch eine Kopie davon. Also P2 und das ist dessen Cache und der hat auch einen lokalen Cache-Controller, selbstverständlich. Und der hat, die haben beide eine Kopie von dem Datum D, so soll die Situation sein. Und von Anfang an. Und beides ist noch konsistent. Also die Einträge D in den jeweiligen Caches stimmen. So, im lokalen Verzeichnis steht drin, wer hat eine Kopie? Ja, eine Kopie hat P2. Daraufhin sagt der zentrale Cache-Controller zum lokalen Cache-Controller von P2 im vierten Schritt, Kopie ungültig machen. Das heißt, der hat da irgendwo in dieser Cache-Zeile natürlich sein Invalid-Bit und dieses Invalid-Bit wird jetzt gesetzt. I für Invalid setzen. Ja, okay. Beziehungsweise, ganz so schnell geht es nicht. Aber der zentrale Cache-Controller sagt es dem lokalen Cache-Controller und der lokale Cache-Controller macht es dann. Und wenn er es gemacht hat, sagt er dem zentralen Cache-Controller mit 5, acknowledge, ich habe es gemacht. Daraufhin sagt der zentrale Cache-Controller im sechsten Schritt dem lokalen Cache-Controller, schreibe. Du darfst jetzt schreiben und der ändert damit das D in irgendeinen anderen Wert. Ja, aus D wird die Strich als Folge dieses sechsten Schrittes. Okay, ja, den Rest spare ich mir jetzt. Ich habe dann da noch ein paar Beispiele drauf. dass jetzt P3 und P4 würden jetzt nachfragen bei P1, ja. Und da will einer jetzt D lesen, der hat jetzt D noch nicht gehabt. Zu was führt das? Das führt dazu, die fragen immer erstmal beim zentralen Cache-Controller nach. Der zentrale Cache-Controller weiß, aha, P1 hat momentan die aktuelle Kopie. Daraufhin wird P1 beauftragt, das zurückzuschreiben. Sie sehen hier, vielleicht sehen Sie es auch nicht, aber das ist der Schritt 10, wird beauftragt, das zurückzuschreiben in Speicher. Dann, wenn es in Speicher zurückgeschrieben ist, sagt der zentrale Cache-Controller zum lokalen Cache-Controller von P4, P4 wollte lesen, hey, Datum ist jetzt im Speicher, du darfst lesen. Und dann sagt er, prima, ich lese. Na. Okay, Sinn und Zweck der Übung ist, Sie sehen, da gibt es ziemlich viel Kommunikationsverkehr. Ne? Viel Kommunikation ist da zu leisten bei diesem Protokoll. Aber ich stehe jetzt dann auch gleich auf den Folien zwischen den einzelnen beteiligten Cache-Controllern. Ja, und das ist eben dann auch schon der Nachteil. Ich habe Ihnen dieses Bildchen, hoffentlich können Sie es dann besser lesen, aber wahrscheinlich mit meiner Erklärung hilft dies dann schon auch ins Tutoren. Kurz bevor ich runter bin, nochmal hochgeladen. Ne? Dann können Sie sich das nochmal anschauen. Gut, ich breche es jetzt mal an der Stelle ab. Und wie gesagt, weil ich eigentlich ein bisschen Tempo machen wollte. So, dann gehen wir da rein in RA Kapitel 1, genau. Genau, der Nachteil, es ist halt hier Flaschenhals, viel Kommunikation. Und das sehen Sie eigentlich schon hier, ne, für diese einfache Beispiel hier, der hat eine Kopie, waren allein schon 6 Schritte erforderlich. Also können Sie sich vorstellen, da geht's, ja, da gibt es einiges auszutauschen. Die haben Redebedarf, der lokale und der zentrale Cache-Controller. Ne? Okay, aber es ist zumindest effektiv in groß skalierten Systemen. Warum das? Da kommen wir jetzt gleich dazu drauf. Nämlich die sogenannten dezentralen Protokolle oder lokalen Protokolle, die sogenannten Snoopy-Protokolle. Bei denen ist es so, dass sich die einzelnen, schauen wir uns das gleich im Detail an, die einzelnen lokalen Cache-Controller gegenseitig belauschen. Ne? Sie kennen ja Snoopy, was heißt das eigentlich? Snoopy, die kennen ja wahrscheinlich alle die Peanuts, ne? Da gibt es ja diesen kleinen, cleveren Hund da, ne? Den Snoopy. Und das passt doch irgendwie, Snoopy heißt irgendwie auf Deutsch neugierig, sowas lauschen. Ne? Und das ist ja auch irgendwie so ein kleiner, cleverer Hund, der seinem Charlie Brown da immer mal ein bisschen hilft. Und ja, der Cache muss erkennen, dass eine Cache-Zeile gemeinsam mit anderen Caches benutzt wird. Wie? Durch Abhören der Kommunikation. Deswegen hängen die auch alle an einem gemeinsamen Bus. Ich mache das jetzt hier nicht rein, ne? Aber die ganzen lokalen Cache-Controller hängen an einem gemeinsamen Bus und geben damit bekannt, was sie auf ihren Caches machen. Und die anderen lauschen da rein und stellen fest, ah, der greift da und da drauf zu. Mal gucken, habe ich da eine Kopie davon? Oh ja, ich habe eine Kopie davon. Und wie greift er denn drauf zu? Oh, er schreibt. Das heißt, mein Eintrag wird ungültig. Muss sofort invalid machen bei mir. Oder wie greift er darauf zu? Lesen. Das ist alles im grünen Bereich. Der greift bloß Lesen zu. Das heißt, gegenüber meiner Kopie verändert sich nichts. So arbeiten die. Gut, Neuschreiben einer Zeile eventuell per Broadcast an alle anderen Cache-Controller mitteilen. Primär geeignet für busgekoppelte Multiprozessoren. Warum? Na gut, das waren das die Multiprozessorsysteme. Warum? Na klar, weil damit halt die Caches alle an einem Bus hängen. Und bei Multicore, die Folie ist schon alt, das Protokoll ist auch schon alt, aber es ist immer noch aktuell, denn bei Multicore hat man das übertragen und bei Multicore ist es das Einfachste der Welt. Die sitzen auf einem Chip. Und dann müssen die sich ja nicht lang da irgendwelche Protokolle, Signale hinterher schicken, hin und her schicken. Die lauschen sich einfach gegenseitig ab. Wenn sie schon auf dem Chip sitzen, dann gibt man ihnen halt noch ein gemeinsames Bussystem. Okay. Jedoch erhöht es den Datenverkehr auf dem Bus. Wird natürlich widersinnig, wenn der Zusatzaufwand den Nutzen des Cache Buskommunikation zu vermindern, völlig zunichte macht. Das gilt mehr für die Multiprozessorsysteme, weil die mussten ja dann, also Multiprozessorsysteme, wo es noch kein Multicore gab. Ja, das heißt, hier sitzt ein Prozessor, hier sitzt ein Prozessor, alles gehäust, ne? Alles auf dem Motherboard untergebracht, da auf der Mutterplatine. Ne? Und dann müssen die da auf den Chip raus und das wird natürlich dann wieder ein wenig schwierig. Und eigentlich, wenn ich jetzt aufgrund der Cache-Coherenz ständig über diesen Booster kommuniziere, dann ist es zwar hübsch, dass ich die Kommunikation über den Bus zum Speicher eingespart habe, aber ich konterkariere das Ganze irgendwie dadurch, dass die Caches die ganze Zeit sich untereinander austauschen. Aber für einen Multicam-Prozessor ist das nicht so schlimm, weil die alle auf einem Chip integriert sind. Ja, Sie haben eine Frage.
Ja, ganz genau. Wie ist es eigentlich dann? Die hören ja den anderen jeweils zu. Ja. Wenn jetzt aber dann beide gleichzeitig das gleiche Datum schreiben, dann haben wir doch dann auch wieder einen Konflikt.
Harte Frage. Die bin jetzt erst einmal nicht vorbereitet. Muss ich echt sagen, wenn beide gleichzeitig schreiben.
Auf das gleiche Datenbit, wenn es beide nicht herstellen.
Eine Frage ist, wer hat recht, ne?
Weil die hören sich ja dann nur gegenseitig zu.
Hochinteressante Frage, ja. Beide schreiben gleichzeitig, kann das eigentlich passieren? Stimmt das nicht? Achso. Tücken der Technik.
Ja.
Denn derzeit kann ich mir überlegen, ob ich irgendwas Sinnvolles da antworten kann. Beide schreiben gleichzeitig, also tatsächlich. Ich hätte jetzt. Cache-Kontrollen untereinander und dann darf der eine nur schreiben und der andere.
Er sagt, es kann mir.
Ich habe mir eh schon abgeschminkt, dass ich fürs nächste Kapitel auf Folie 40 komme. Naja, und ja, also das könnte sein, dass das vielleicht gar nicht so richtig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Parallelverarbeitung denke, ja, löse eine Differentialgleichung, das heißt, ich habe mal ein Problemgebiet, das teile ich brav auf, gleichzeitig, und die Ränder müssen miteinander kommunizieren, da muss ich zumeist eigentlich nur den Rand lesen. Aber ich muss mal drüber nachdenken. Ich würde sagen, wenn dem so ist, dann muss es eine, und es macht Sinn, dann muss es eine Priorität irgendwie geben, zwischen den, wo einer sagen darf, ich darf schreiben und der andere eben nicht.
Als Anwendungsbeispiel, ich habe es immer vor im Speicher, einer schreibt
vor. Ja, sowas habe ich schon befürchtet, ja. Ja gut, okay, ich meine, das ist das klassische Beispiel. Es gibt also sozusagen sowas wie einen atomaren Zugriff auf eine bestimmte Zelle und einer darf eigentlich nur zugreifen. Da muss er, ja, das wäre in dem Fall Semaphore. In dem Fall ist es dann mit einer Priorität. Das heißt, einer darf und der andere darf eben nicht. Wenn die wirklich gleichzeitig diese Priorität, diese Semaphore da beschreiben wollen, wie sich das jetzt auf die Caches auswirkt, müssen wir mit Johannes diskutieren, aber ich falle es im Kopf. Und genau zeitgleich zum gleichen Tag, das ist interessant. Ja. Okay. Gut, dieses NUPI-Protokolle kennt zwei Strategien. Einmal das Write-Invalidate. Einer darf schreiben, mehrere dürfen lesen. Das ist okay. Schreibwunsch, allerdings müssen alle anderen Cache-Zeilen ungültig gemacht werden. Es schreibt also so lange günstig, bis ein anderer Cache die gleiche Zelle beansprucht, dann muss ich ein Update machen. Solange das ein anderer nicht beansprucht, habe ich das Invalidate gemacht, passt schon, die wissen Bescheid, dass im Falle, wenn sie das lesen wollen, müssen Sie mich informieren und dann mache ich ein Update. Aber solange es nicht passiert, bin ich auf der glücklichen Seite und schreibe fleißig. Ohne, dass ich irgendwie was zurückspeichern muss. Und beim anderen ist es eben ein Write-Update, mehrere Schreiben und mehrere Lesen gleichzeitig. Das Schreiben zieht sofort im Broadcast an alle anderen Caches nach. Das heißt also, wenn der jetzt hier da den schreiben will, dann heißt es Broadcast, das wird gleich hier nicht invalid gemacht, invalidate, sondern es wird gleich aktualisiert. Das wäre dieses Write-Update. Ne? Also von daher ist das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ein Beispiel für ein zentrales Verzeichnisprotokoll, das was nach der Write-Invalidate-Strategie verfährt. Aber die Snoopy-Protokolle kennen das eben auch. Ja, es gibt keine der beiden Ansätze, ist dem anderen in jeder Situation überlegen. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Variante eines Write-Invalidate-Verfahrens, das sogenannte MESI-Protokoll. Das ältere Protokoll, was die Intel-Prozessoren verwenden. Seit neuestem verwenden sie ein MESIV-Protokoll. Das schauen wir uns dann später nochmal an. Das ist es nicht mehr heute, sondern dann kommt dann im zweiten Teil von Kapitel 2. Gut, das heißt jetzt, MESI steht für vier Zustände, die eine solche Cache-Zeile einnehmen kann. Ja. Eine Cache-Zeile kann eine von vier Zuständen einnehmen. Und zwar modified. Die Zeile ist im Cache modifiziert. Das heißt, ich habe einen anderen Wert als im Hauptspeicher, aber das Datum ist nur in diesem Cache vorhanden. Ich habe sozusagen für mich alleine in meinem Cache, nirgendwo anders. Da darf keiner drauf zugreifen, modified. Ne? Alles ist im grünen Bereich, es gehört mir und sonst niemandem und ich kann damit machen, was ich will. Exclusive ist noch besser, Zeile ist identisch mit Hauptspeichereintrag und Datum ist nur in diesem Cache vorhanden. Das heißt, ich habe die ganze Zeit nur lesen drauf zugegriffen. Alles im vollgrünen Bereich. Die Ampel schaltet auf gelb, wenn Zeile ist identisch mit Hauptspeichereintrag, aber das Datum ist eventuell in weiteren Caches vorhanden, shared. Das heißt, ich muss aufpassen, ne, was die anderen da so machen. Eventuell überschreiben die das. Und invalidate, Zeile im Cache enthält keine gültigen Daten. Entweder weil es gerade erst gestartet ist oder weil eben ein anderer, der auch eine Kopie von dem Datum hat, die verändert hat. Und der Zustand jeder Zeile, jeder Cache-Zeile ist entweder modified, exclusive, shared oder invalidate. Ne? Okay, so. Und jetzt lauschen die sich alle da gegenseitig ab und verändern eventuell den Zustand ihrer Cache-Zeile. Und wie machen sie das? Gemäß diesen beiden Automaten. Für jede Cache-Zeile gelten folgende Übergangsdiagramme. Links der eigene Prozessor greift auf den Cache zu, rechts der Cache liest ein Busereignis. Also links der Auto, die Zustände sind die gleichen in einem Cache. Die Zustände sind die gleichen, ja. Also je nachdem, welchen Automaten das ich mir anschaue, ich gehe vom gleichen Zustand weg. Aber der linke Automat gilt, wenn ich selber was auf dem Cache mache. Und der rechte Automat gilt, wenn die anderen was auf dem Cache machen und ich habe das abgelauscht und habe mitbekommen, was die da treiben. Ja. Dazu machen wir jetzt mal ein kleines Beispiel. Und ja, ein kleines Beispiel auf der anderen Tafel. Okay, können Sie das lesen hinten oder das? Geht es? Ja, dann brauche ich das Licht nicht einschalten. Geht? Weil dann kann ich da immer auf den Automaten jetzt zugreifen. Okay, also wir hätten jetzt folgende Situation. Mal ein bisschen spicken, das habe ich nicht alles genau im Gedächtnis. Also Beispiel Snoopy-Protokoll. Okay, und so, wir hätten jetzt einen Prozessor P1 und einen Prozessor P2. Und beide tun da irgendwas, ja, und zu Beginn sind alle Einträge bei beiden natürlich invalid. Alle Einträge, also wenn ich jetzt von Einträge spreche, dann immer von einer Cache-Zeile, alle Einträge sind im Zustand invalid. Invalid. So, jetzt soll Folgendes passieren. Da vorne in die Spalte schreiben wir immer, welches Ereignis da sozusagen eintritt. Also Ereignis. Gut. P1 hat einen Lesewunsch. Wir reden jetzt immer von der gleichen Cache-Zeile. Ne? Wir unterscheiden jetzt nicht hier noch zwischen x verschiedenen Cache-Zeilen. P1 hat Lesewunsch, will lesen. Okay. Tja, wir sind natürlich im Zustand wo? Invalid. Ist im Cache was drin? Nö. Was ist meiner? Gibt es einen Hiss oder ein Hiss? Ja, Hiss gibt es vielleicht gar nicht. Ne? Gottes Willen, das war bestes Englisch, ein Hiss. Also gibt es einen Treffer oder gibt es einen Fehlzugriff? Auf Neudeutsch gibt es einen Miss oder gibt es einen Hit? Also am Anfang steht nichts drin, gibt es wahrscheinlich einen Hit, ne? Hit, okay, gibt es einen Hit. Gibt es einen Hit? Gibt es einen Hit? Am Anfang steht nichts drin. Hit, okay. Nein, der Herr schüttelt mit dem Kopf. Natürlich gibt es einen Miss. Wenn am Anfang nichts drin steht, gibt es natürlich einen Miss. Ne? Okay, also, für was steht dieses RMS? Read, Miss, Shared. Okay, das haben wir nicht. Wir haben einen Read, Miss. Wir haben einen Read, Miss. Exclusive, weil es bis jetzt noch keiner hat, dieses Datum. Ne? Dann müssen wir hier runtergehen. Aha, das heißt also, P1 geht von Invalid, von Inf nach Exclusive. Und welche Aktion wird ausgelöst? Pfeil nach oben. Was heißt das? Cacheline Fill. Logisch, die Cache-Zeile muss erstmal gefüllt werden. Ne? Also, Cache-Line füllen. Also, Cache-Line füllen. Oh Gott, die Cache-Zeile füllen. Und also, Cache-Zeile wird gefüllt. Und zwar bei P1. Nur bei P1. Und was passiert hier? Bei P2, der ist natürlich mit dieser Cache-Zeile auch in Invalid und der lauscht da rein und stellt fest, der andere liest und macht einen Fehlzugriff. Ne? Berührt es ihn irgendwie? Nö, null. Berührt ihn null, weil er ist im Zustand Invalid. Für ihn gilt der rechte Automat, weil er lauscht ja in den Bus rein, ne? Um mitzukriegen, was die anderen machen. Dann gilt immer der rechte Automat und von Invalid kommt er gar nicht weg. Also bleibt er in Invalid. Vor Invalid kommt er nie weg. Das macht Sinn, wenn er nur zuhört, was die anderen machen. Ja. Okay. So, dann machen wir den zweiten. Gott, 5 Zustände wird drauf. Also 2 Prozessor, 1 liest. P1 liest als zweites. Was passiert? Naja. Ich bin in Exclusive. Habe ich einen Miss oder einen Hit? Ich lese jetzt die Zeile, die gerade reingelesen wurde. Hit natürlich. Also genau, RH zählt, Read Hit. Also bleibt er immer fleißig bei Exclusive. Das ist eins, ne? Und er liest fröhlich. P1 liest, also geht er von Exclusive zu Exclusive, also er bleibt in Exclusive. Ja, für P2 verändert sich nichts mehr. P2 ist in Inf und bleibt in Inf, also in Invalid. Okay. Dann machen wir mal das dritte. Das dritte soll sein, Prozessor 1 schreibt. P1 schreibt. Was passiert nun? Er schreibt. Hat er einen Hit oder einen Miss? Er schreibt auf was er schon hat. Also hat er einen.
Hit.
Das ist der Hit. Der hat einen Hit, natürlich, weil er schreibt auf was schon da ist. Also hat er WH. Right Hit gilt. Right Hit. Wohin geht er? Nach Modified. Macht ja Sinn, weil jetzt hat er das Ding verändert gegenüber dem Eintrag im Speicher. Ne? Also ist es eben, er hat es zwar immer noch, nur er hat es, aber wir wissen schon mal, exklusiv ist es nicht mehr, das ist ein Modified. Okay, naja. Ach so, ja, hier habe ich noch. Genau, der hört hier ein Snoop Hit Read und hier ist auch gelesen worden, er hört auch ein Snoop Hit Read und jetzt schreibt der. Der hört einen Snoop Hit Write, aber das ist alles egal, weil Inf bleibt invalid, bleibt invalid. So, wie langweilig für P2. Sie ahnen, was kommt. P2 will jetzt auch lesen. Ja, P2 sagt, so jetzt reicht's, ich will das jetzt auch mal lesen. P2 liest. Aha. P2 liest. Was zählt? Er ist ein Invalid. Er will lesen. W zählt schon mal gleich gar nicht. Also zählt nur was mit R. Und jetzt ist die Frage. Zählt Read Miss Exclusive oder zählt Read Miss Shared? Also RMS oder RME?
Jo. Shared, weil der Eins ist ja schon.
Genau, das hat ja schon jemand. Das hat ja schon jemand. Also zählt Read Miss Shared, das heißt, der geht von Invalid nach Shared. Ja, weil er hat einen Read Miss Shared. Okay. Was passiert bei P1? Bei P1, naja, der ist in welchem Zustand? Der ist im Zustand Modified. Er ist im Zustand Modified und kriegt mit Snoop Hit und jemand anders will was machen? Lesen, ne? Snoop Hit Read. Der kriegt also natürlich auch einen Snoop, der kriegt für sich einen Snoop Hit Read mit, ist in Modified. Wo geht er hin? Shared. Ich mache jetzt mal SHR. Geht nach Shared, weil er kriegt mit einen Snoop Hit. Was ist die Abkürzung? Modified, ne? Snoop Hit Read. Snoop Hit Read, klar, der will ja lesen. Und es muss eine Aktion ausgelöst werden, nämlich die hier, wo ist immer Snoop Hit? Ah, ja, hier, bei Modified ist er. Und ne, hier ist er doch. Das hier. Was muss er machen? Dirty Line Copy Back. Ja. Das heißt, weil er die ja verändert und damit der das Richtige liest, muss das Ding erstmal zurückkopiert werden. Ja. Copy, Cache-Zeile, back. Und erst dann darf der eigentlich lesen. Ne? Wenn das dann erfolgt ist, dann müssen sie sich natürlich auch noch abstimmen, damit er dann auch wirklich das Richtige liest. Okay. Naja. Okay, jetzt könnte man das Ganze noch weiterspinnen. Fünftes Beispiel, P2 schreibt. Na gut, machen wir es ja da drüben noch. P2 schreibt, sie können ja untereinander schreiben. Also hier ist wieder das Ereignis. P2 schreibt. Was passiert dann bei P1 und bei P2? Naja, wir müssen ja bloß in unsere Automaten, in unseren Automaten reingucken. Und P2 ist wo? Der ist bei Shared. Und jetzt schreibt er das Ganze. Macht einen Right-Hit. Macht einen Right-Hit. Kommt zu Modified. Und schickt hier Kreuz raus. Kreuz heißt Invalid Transaction. Das heißt, er geht nach Modified von Shared. Und hat es damit in dem Sinne als einziger, der einen gültigen Wert hat. Der macht also hier Right Hit. Und der kriegt einen, der kriegt mit, der andere, er ist hier, wo ist er? In Shared und kriegt mit, dass ein Snoop Hit Right ist, beziehungsweise die anderen sagen ja auch Invalid Transaction, Invalidate Transaction. Und daraufhin macht er aus seinem Shared ein Invalid und mitbekommen hat er ein Snoop Hit on Write. Okay. Und ja, das kann man zum Beispiel in der Tafelübung auch nochmal schön durchspielen. Man kann es auch in der Prüfung machen. Aber in der Prüfung wird es dann so sein, Sie müssen sich diese Automaten natürlich nicht merken, um Gottes Willen. Ne? Ich lege Ihnen dann genau diese Folie vor und so viel Zeit haben wir eh nicht. Und dann spiele ich halt 1, 2 Dinge durch und Sie sagen mir, was passiert. So ungefähr könnte das aussehen. Ne? Oh je, yeah, Mann. Das war aber reichlich optimistisch. 17 Folien, ja, 17 Minuten habe ich noch. So, jetzt wird es Zeit, dass wir zum anderen Kapitel kommen. Ein wirklich interessantes. Also das Kapitel 1 haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir kennen jetzt viele Grundlagen hinsichtlich, wie es im Inneren von Prozessoren ausschaut. Ja, Superskalar und all die Dinge, da haben wir kennengelernt. RISC, CISC, Superskalar, Scoreboard, Thomas Solo, Caches und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt Zeit, dass wir jetzt mal ein neues Fass aufmachen. Und zwar das Kapitel 2, homogene, wobei homogene kann schon fast streichen, und heterogene Multi-V-Kern-Prozessoren. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das Kapitel 2 ist auch nochmal unterteilt in 2 Teile. Der eine Teil, den fange ich jetzt dann an, der ist ein bisschen so Analyse von Multikernprozessoren. Da werden wir uns erstmal ein bisschen so formale Dinge anschauen. Wie können wir denn Multikernprozessoren bewerten, zum Beispiel. Ne? Energie, ja. Warum ist es genau überhaupt zu Multikernprozessoren gekommen? Wir merken, es liegt vor allen Dingen an Energieaspekte, Bandbreitenmessung, Rufleinmodell, das kommt da mit rein. Und dann der große Block, ne, der wird uns bis Weihnachten, also die Embedded war eh das Ziel, dass ich die erst nach Weihnachten mache, die Embedded Multikernprozessoren. Und dann bis Weihnachten, wenn wir uns dann Beispiele angucken von Multicore-Architekturen, Intel Helium bis Intel Skylake, AMD Ryzen, ein bisschen was, das habe ich jetzt mal, da muss ich noch ein bisschen was recherchieren. Deswegen habe ich Ihnen jetzt, wenn Sie sich wundern, im Stud-On sind erst einmal die Folien bis Nummer 39 vom Kapitel 2, weil beim Rest, da muss ich doch jedes Jahr immer mal ein bisschen was anpassen, weil sich hier und da mal was ändert und das will ich dann in die Vorlesung mal mit reinnehmen. Ne? Und dann haben wir heterogene Multikernarchitekturen, die GPUs, wenn Sie ein bisschen CUDA einführen, wenn Zeit in die Heterogeneous System Architecture Foundation, weil da machen wir ziemlich viel am Lehrstuhl. Und da geht es darum, wie weit kann man diese ganze Heterogenität mit so einheitlichen Beschreibungsmitteln überdecken. So, mir wurscht, ob ich eine GPU habe. Es ist egal, ob ich eine GPU in meinem System habe und eine CPU oder vielleicht noch ein FPGA. Ich kann das alles möglichst transparent. Transparent ist immer so das Stichwort. Das heißt, der Benutzer muss sich nicht darum kümmern. Zugreifen. Der Benutzer muss sich nicht darum kümmern, aber jemand anders muss sich darum kümmern, nämlich der Entwickler, sprich wir, ne, als wenn wir Rechenarchitektur betreiben. Und Ausblick FICAN, Architekturen, RISC-V Arrays. Na, gucken wir mal, ob wir da, was wir da noch schaffen. So, gut, 15 Minuten noch. Ein alter, guter Kollege von mir, Professor Waldschmidt, hat die Rechneragentur in Frankfurt gemacht. Der hat mal einen Vortrag angefangen. Kein Vortrag in der technischen Informatik ohne Moore's Law. Oh, ohne Moore's Law, was rede ich denn heute? Ohne Moore's Law. Wie wäre es mit Moore'schen Gesetz? Machen wir Moore'sches Gesetz, ohne Moore'schen Gesetz. So, ich sollte heute nicht so viel Englisch reden. Es geht bloß schief. Genau, hier steht es auch. Hier steht Moore's Law und hier steht Moore'sches Gesetz. Was habe ich denn da getrieben? Naja, gut. Moore'sches Gesetz, sagt Ihnen das was? Ja, ne? Was sagt es denn?
Ich bin mir nicht sicher, ob es dass sich alle paar Jahre die Leistung verdoppelt.
Genau, so ungefähr, genau. Also so alle 18 bis 24 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung, verdoppelt sich die Anzahl der Bauelemente auf dem Chip und damit in erster Näherung auch die Leistung. Ja, das Moore'sche Gesetz gilt immer noch. Es hat sich zwar etwas vom Anstieg her abgeschwächt, aber es gilt nach wie vor noch. Ja, in der Vergangenheit war zählte eigentlich immer, wir haben eine höhere Transistorleistung bekommen. Transistoren werden einfach kleiner, die Abstände werden kleiner, die Wege zwischen Gate und zwischen Drain und Source und auch die Gate, die Längen unterhalb des Gates werden kleiner. Damit kann ich das mit einer höheren Frequenz betreiben. Ganz einfach ausgedrückt, je kleiner, desto weniger Weg müssen die Elektronen zurücklegen. Und weil die Elemente kleiner werden, kriege ich auch eine höhere Transistordichte und damit komplexere Architekturen. Und ich kriege auch noch einen geringeren Energieverbrauch pro Logikoperation und die gesamte Leistungsdissipation kann immer unterhalb einer bestimmten Grenze bleiben. Dann gab es irgendwann mal einen berühmten Artikel, beziehungsweise einen Artikel, der so ein geflügeltes Wort kreiert hat, there's no free lunch anymore. Also es gibt kein, es gibt es nicht mehr umsonst, es gibt es nicht mehr. Warum gibt es denn das nicht mehr? Und ja, warum gibt es denn das nicht mehr? Und das machen wir jetzt hier noch. Und zwar erstmal, ja, das machen wir jetzt ausführlich, weil dieses, ich glaube, sonst kam sonst nirgendwo, außer bei mir und auch nur in diesem Teil, Vorlesungen in der Informatik, wo es mal ein bisschen so um Technologie geht. Na ja, gut, Gut, Gottes Willen. Ich nehme es wieder zurück. Grundlagen der technischen Informatik geht es natürlich auch um Technologie, aber hier geht es noch ein bisschen mehr um Technologie. Ja, Gott. Bitte, kann man das streichen? Kann man das zurückspulen? Naja, also auch mal so, jetzt nicht bloß wie dieser Transistor aufgebaut, sondern das ist natürlich Technologie. Das lernen Sie auch im GDPI, sondern ja, welche Auswirkungen hat es vor allen Dingen auf Architekturen? Und erstmal, wo kommt denn das eigentlich her? Ja, Moore'sche Gesetz. Tatsächlich, ja, es kommt von einem Herrn Gordon Moore. Und der, interessanterweise, in den 60er, 70er Jahren hat er schon solche empirischen Untersuchungen gemacht. Gesetz ist das, ist natürlich kein Gesetz im mathematischen Sinne, sondern es ist eine empirische Beobachtung. Und hat dann festgestellt, hoppla, das verdoppelt sich immer so alle zwei Jahre, ne? Und ja, dann später ist das Gesetz in dem Sinne wirklich zum Gesetz geworden, in dem Sinne, dass man fast sagt, der Gesetzgeber schreibt es vor, das muss passieren. Was meine ich damit? Am Anfang war es so, ein Halbleiterhersteller, der das Moore'sche Gesetz nicht übererfüllt hat, war eigentlich ein schlechter Halbleiterhersteller. Später ging es darum, die Technologie immer so anzupassen, dass das Moore'sche Gesetz eigentlich stimmt. Ne? Und vielleicht haben Sie sich schon mal gewundert, ja, es gibt doch diese Technologiegrößen. Ne? Also wie klein ist die kleinste auflösbare Struktur in meinem Chip? Fangen wir bei 32 Nanometer an, das hatten wir. Und dann ging das zu 22 Nanometer. Und dann ging es zu 14 Nanometer. Und dann ging es zu 10 Nanometer. Da sind wir jetzt momentan. Und es wird nicht mehr lange dauern und die schaffen tatsächlich 7 Nanometer, wobei die schaffen, ist relativ, ja. Es gibt vielleicht auf der Welt noch 3 Hersteller, die das tatsächlich schaffen. Das eine ist natürlich Intel, das andere ist die Global Foundry, also wo AMD dahinter steckt im Prinzip. Und das dritte ist TSMC in Südkorea. Das sind die einzigen, die das tatsächlich, vielleicht auch noch Samsung, die das auch noch schaffen. Aber die anderen, ja, die IBM zum Beispiel, produziert jetzt bei der Global Foundry, weil für die ist das alles zu teuer geworden. Ja. Aber jetzt schauen wir mal auf diese Zahlen hier. Ne? Fällt Ihnen da was auf? Ne, kann ich mir auffallen, das ist zu schwierig. Also kann man da vielleicht eine geometrische Reihe ableiten? Ja, man könnte. Multiplizieren das mal mit 0,7, das mit 0,7 und das mit 0,7 und das mit 0,7. Komisch, ne? Ist das Zufall? Natürlich nicht Zufall. Zu was führt das? Schauen wir uns mal so einen Chip hier an. Mit 32, ein Transistor, mit 32 Nanometer, ne? Weil unser Transistor brauchen wir gesamte Fläche. So, und jetzt machen wir den kleiner, jeweils um 0,7. Das heißt, 32 mal 7, was ist das? Das ist ungefähr 224, nicht bloß ungefähr, sondern genau. Also bei 0,7 ist 22,4. Dann hätten wir hier also 22,4 Nanometer. Das heißt, der ist ein bisschen kleiner geworden gegenüber vorher. Hier ist er auch ein bisschen kleiner geworden. Das heißt, wir haben in der Fläche gespart. Und wie viel Mal ist das kleiner geworden? Beziehungsweise um wie viel Mal müssen wir da dran multiplizieren, um wieder auf die 32 zu kommen? 1 durch 0,7, ne? Ja, das ist interessant. Das heißt also, das Ganze ist um hier um 1,4 mal größer geworden und das Ganze ist hier 1,4 mal größer geworden. Und 1,4 mal 1,4 ergibt genau ungefähr 2. Komisch, ne? Gibt ungefähr 2. Das heißt, auf den gleichen Flächenbedarf wie vorher kriege ich jetzt 2 Transistoren unter. Und das ist das Mooresche Gesetz. Das ist das Mooresche Gesetz. Deswegen gehen die immer von einer Technologie zur nächsten immer so um den Faktor 0,7 weiter, damit sie das Mooresche Gesetz einhalten können. Komisches Gesetz, ne? Aber so ist es. Das heißt, auf der gleichen Fläche wie vorher nun 2 Transistoren. Also Verdopplung der Leistung. Beim Übergang von einer Technologiegeneration zur nächsten. Und das ist das Mooresche Gesetz. Jetzt muss ich halt noch alle 18 bis 24 Monate so einen Technologiesprung erreichen. Und das wird allerdings immer härter. Okay. Ja, jetzt noch was mit diesem Free Lunch. Ja. Also die Technologie schritt voran und sie wird auch weiter noch voranschreiten, sodass wir Milliarden von Transistoren haben. Allerdings sind wir mit grundlegenden Barrieren verbunden, nämlich beim Energieverbrauch. Okay. Ja, schauen wir mal da rein. Und das hat zu tun, da so in der technischen Informatik, Rechnerarchitektur, da gibt es so allerhand so Gesetze, die eigentlich gar keine Gesetze sind und Begriffe. Dazu gehört das Mooresche Gesetz, dazu gehört die Regel von Rent, Rent's Rule, die sagt uns was aus, wie viel Pins das wir brauchen, wenn wir so und so viele Transistoren haben auf dem Chip. Lauter solche Abschätzungen. Und das andere war die sogenannte Dennerche Skalierung. Schon mal gehört davon? Ich habe mich da gewundert, weil also das glaube ich wird nirgendwo gemacht. Aber ich finde es wichtig hier. Das ist vielleicht nicht unbedingt jetzt rein Informatik, das ist ein bisschen Elektrotechnik, aber wir sind ja hier so im Grenzgebiet. Okay, so. Schauen wir uns mal die Veränderung der Quantität an, Q steht also für Quantität, hinsichtlich der Anzahl der Bauelemente. Und da wird unterschieden zwischen, als die Welt noch in Ordnung war, Dennard und Post-Dennard-Zeitalter. So bezeichnet ihr das tatsächlich. Und S, ja, S, sei der S ist der Skalierungsfaktor. Und der sei jetzt S größer 1 und der ist in der Regel 1,4. Das ist dieses 1 durch 0,7. Okay. So. Also, Delta Q. Ja, wir kriegen 1,4 Quadrat mehr Transistoren unter. Hier, ne? 1,4 mal 1,4. Also steigt das Ganze um S Quadrat. Das ist gut. Wie sieht es aus mit der Frequenz? Wie ändert sich die Frequenz? Aus der Näherung, die Elektronen müssen, unser Kanal ist jetzt nicht mehr 32 Nanometer breit, sondern nur noch 22 Nanometer breit. Also müssen die Elektronen einen S mal kürzeren Weg zurücklegen, oder 1 durch S mal kürzeren Weg, damit sind sie S mal schneller aus der Näherung. Stimmt zwar nicht ganz, aber so. Ne? Physiker würden sich vielleicht die Haare sträuben, aber gut. Ja, was ist mit der Kapazität? Die ist auch immer wichtig. Leitungen werden aufgeladen und so weiter. Ne? Und das hat auch was mit der Zeit zu tun. Für so eine Kapazität gilt grob, also zwei Leitungen nebeneinander, dann bildet sich da eine Kapazität aus. Ne? Und dann gilt, diese Kapazität hat ein Verhältnis von, oh Gott, W mal L. Ja, genau, freilich. W mal L, die Fläche der Kapazität, also die Weite und die Länge. Also das wäre jetzt hier so ein kleiner Quader, der da sitzt, ne, die Leitung. Also müssten Sie es dreidimensional betrachten. Durch den Abstand D mal irgendeine Konstante, was auch immer. So ist das. Und jetzt wird W um S kleiner und L wird um S kleiner. Und D wird auch um S kleiner. Also letztendlich wird die Kapazität, die Fläche von der Kapazität wird um S Quadrat kleiner. Ja. Also habe ich S Quadrat weniger Ladung da drauf. Aber leider wird auch der Abstand zwischen zwei Leitungen um S kleiner. Was die Kapazität wieder ein bisschen erhöht. Also setzen Sie W mit der Skalierung W durch S ein, für L L durch S und für D D durch S und dann kommt letztendlich das gleiche raus wie vorher, nur 1 durch S. Das heißt also, die Kapazität nimmt um 1 durch S ab. Das ist wunderbar. So, und jetzt schauen wir noch die Versorgungsspannung an und die Versorgungsspannung, die geht mit dem Quadrat ein. Letztendlich in die Leistungsbilanz. Schauen wir mal hier hin. P, also Delta P, ist dann unser Delta Q mal Delta F mal Delta C und das mal Delta VdD Quadrat. Das ist so eine erste Näherung, würde auch der Physiker sagen, ist okay, der Leistungsverlust. VdD wird auch kleiner, weil ich habe ja nur noch so kleinere Strecke. Also kann ich die Versorgungsspannung auch um 1 durch S kleiner machen, weil es quadratisch angeht. Es ist 1 durch S Quadrat. So, und jetzt multiplizieren Sie diese vier Dinge, der eine fröhlich miteinander durch. Und was kommt raus? 1. Ja. Und das hat Jahre, Jahrzehnte lang in erster Näherung immer gegolten. Egal, sie haben mehrere Transistoren da untergebracht, sie haben die Wege kleiner gemacht und alles, konnten die Frequenz erhöhen und trotzdem sind sie immer unter mehr oder weniger unter dem gleichen Powerbudget geblieben, weil eben sie mit der Versorgungsspannung nach unten gehen konnten. Und damit ist Schluss. Je kleiner die Strukturen werden, sie können mit der Versorgungsspannung nicht mehr nach unten gehen. Und da gilt bei Postinet S Quadrat, hier gilt auch noch 1 durch S, hier gilt auch noch S, aber hier gilt nur noch, hier gilt ein, auch noch 1 durch S und hier gilt schlimmerweise 1. So in erster Näherung. Das heißt, sogar noch schlimmer, sie müssten vielleicht sogar mit der Spannung wieder ein bisschen nach oben gehen. Ja. Das heißt, Sie können die Spannung einfach nicht mehr reduzieren. Physiker, bitte weghören. Aber so Physik einfach gemacht. Sie brauchen einen gewissen Elektronendruck, damit Sie die Elektronen noch schnell genug in die hintersten Winkel des Chips bringen. Ja. Und wenn Sie die immer weiter reduzieren, geht das einfach nicht mehr. Außerdem gibt es dann andere Probleme wie Leckströme und. Sie kriegen jeden Haufen Probleme. Und deswegen, there's no free lunch anymore. Und das ist natürlich jetzt nicht so krass wie hier gezeigt. Sie haben ja schon in den letzten Jahren, wenn Sie schon reinschauen, die Kühlkörper, die wurden ja immer monströser. Na, da hängt ja das natürlich schon mit drin. Ja, wir haben mal mit 5 Volt angefangen. Ich glaube, jetzt sind wir bei 1,8 oder was. Ne? Okay. Ja, gut. Genau. Ja, gleich. Und ja, das eine, also Sie können nicht mehr einfach so fleißig da den Takt erhöhen und gleichzeitig die Versorgungsspannung reduzieren. Das heißt, Sie müssen die Versorgungsspannung dann irgendwie aufrechterhalten oder mit der Taktfrequenz irgendwie nach unten gehen. Und das sieht man auch ganz klar hier bei dieser Folie. Ja, da ist die Leistungssteigerung bis ca. 2002. Ja. Das Grüne ist einfach, ich mache eigentlich von der Architektur her gar nichts. Auch die Software-Leute freuen sich, ich brauche gar nichts machen. Ich kriege einen neuen Prozessor und der läuft einfach schneller, hurra. Der ist einfach höher getaktet und ich habe mehr Leistung und ich muss mich überhaupt nicht anstrengen. Free Lunch, wunderbar, kostet nichts. Ja. Ja, hat man versucht. Und Sie sehen, das geht immer weiter zurück und dagegen das Blaue. Und das Blaue ist das, wo dann ich den Finger hebe, wo der Rechner direkt ins Spiel kommt. Wie kann ich durch Architekturmaßnahmen meine Leistung erhöhen? Und man sieht, dieser blaue Anteil, die Grafik ist übrigens nicht von mir, sondern von Intel, das nimmt immer mehr zu. Wir haben die Buffets-Pipeline, wir haben einen integrierten Cache, mehrfach Instruktionen pro Takt, Superskalar heißt es bei mir in der Vorlesung, spekulative und Out-of-Order-Buffets-Verarbeitung. Spekulative Sprungvorhersage und solche Dinge. Out-of-Order-Befehlsverarbeitung, dass ich Thomas Solo, Scoreboard, dass ich Befehle gegenseitig überholen kann. Das haben wir nicht gemacht, kommt aber noch dann. MMX, dass man SIMD-Erweiterungen hat. Level 2 Cache im vollen Prozessortakt. Hat man wieder aufgegeben. Der ist langsam wieder, ist wieder ein bisschen langsamer. Dafür aber die Arithmetik, die ist schön regulär. Die Arithmetik-Pipeline, das Rechenwerk, das was bei mir immer dieses X war, bei diesen EX-Execute oder Ausführen, unterteilt man nochmal in feinere Pipeline-Stufen, weil man, das ist meistens immer schön regulär gemacht, und taktet das Ganze doppelt so hoch. Dadurch wird die Leistung auch besser. Ja? Eigentlich mehr im Architekturmaßnahme. Oder Hyper-Threading und. Okay, damit kriegen Sie schon mal einen Einstieg. Erhöhung des Taktes stößt an Grenzen, schlicht und einfach, das wird zu heiß, das ist hier die thermische Gefahrengrenze. Das heißt, ab der Grenze, Sie sehen jetzt für ein Pentium 4, wenn ich das immer weiter oben nach oben gedreht hätte, dann wäre die Gefahr bestanden, dass der Chip schlicht und einfach kaputt geht, weil er wegschmelzt, es wird zu heiß. Und deswegen haben wir eben die Antwort war Multikernarchitekturen, aber das schauen wir uns dann nächste Woche genauer an und dann kriege ich das Technologiekapitel garantiert durch. Bis nächste Woche.